Schülerinnen und Schüler, Jugendliche sind Menschen. In dem Moment, in dem ich Beziehungsarbeit in den Vordergrund stelle, stelle ich automatisch Dinge in den Vordergrund, die Schülerinnen und Schüler ausmachen. Wie ist meine Beziehung zu dem Kind? Wie ist meine Ansicht, welche Bilder über das Kind, über die Herkunft des Kindes, über die Familie des Kindes, über vielleicht die Religion des Kindes, des Schülers, der Schülerin, was denke ich über den Menschen, der vor mir ist, über das, was diesem Menschen wichtig ist? Bei Lesungen, wenn ich dann sozusagen über meine Erfahrung, über meinen Schmerz, über Situationen, die ich im Erwachsenenalter reflektiert habe, wenn ich das schreibe, und wenn ich das dann sozusagen bei dieser Lesung, bei diesen Lesungen, besser gesagt, vorgetragen habe, auch da habe ich zahlreiche erwachsene Menschen gehabt, die aufgezeigt haben, Wortmeldungen ergriffen haben und gesagt haben, ja, aber kann man sagen, dass all diese Erfahrungen sie dann zu einem starken Menschen gemacht haben?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Mein Name ist Alex Putzier. Wir hören oft, Mehrsprachigkeit sei ein Schatz. Aber wie gelingt es eigentlich, sie im Schulalltag wirklich zu integrieren und sie nicht nur auf dem Papier zu fordern? Wann profitieren Kinder davon, ihre verschiedenen Sprachen einzubringen und was braucht es dafür in Kita und Schule? Wie wird Mehrsprachigkeit wirklich zu einem Schatz? Um diese Frage zu beantworten, habe ich heute einen Gast, der genau an dieser Schnittstelle arbeitet. Er ist in Österreich aufgewachsen, zweisprachig, er spricht fließend Türkisch und Deutsch und er verbindet seine Ausbildung als Logopäde mit einem Master in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Er berät Familien, arbeitet mit pädagogischen Fachkräften und hält Workshops dazu, wie Mehrsprachigkeit im Bildungsalltag professionell genutzt werden kann. Und welche Hindernisse es dabei gibt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ali Dönmez. Lieber Ali, schön, dass du da bist.
Hallo, hi.
Dieser Tag ist noch nicht so alt, also wenn wir mal Rückschau halten, wie vielen Sprachen bist du in den letzten 48 Stunden begegnet?
Sprachen in der Öffentlichkeit waren ein paar dabei. Neben Arabisch und ich glaube BKS waren das dann noch eben Türkisch in der Arbeit und auch zu Hause und Deutsch auch in der Öffentlichkeit und auch zu Hause. Also doch so ein paar Sprachen dann, ja. Also wenn ich Workshops habe, sind es mehr. Wenn ich dann in Schulklassen bin, dann höre ich dann mehr Sprachen, was immer sehr cool ist. Von Pashto bis Rumänisch und Albanisch bis, Ungarisch ist da eigentlich alles dabei.
Wie greifst du das in deinen Workshops dann auf, wenn dir da so viele Sprachen begegnen?
Ja, ich zeige Interesse und meistens sind die Jugendlichen dann auch sehr offen dann, um was von ihren Sprachen zu erzählen. Ich mache auch Sprachenporträts. Wir können auch sehr gerne darüber heute reden. Und es kommt immer sehr gut bei Teilnehmenden an, also egal welchen Alters. Ich mache das auch mit Lehrpersonen, um auch so ein bisschen die eigene Mehrsprachigkeit zu entdecken und und vor allem auch so ein bisschen darüber zu reden, nicht nur welche Sprachen, sondern womit verbinde ich die Sprachen. Das ist auch mal ein sehr spannendes Thema.
Das stimmt. Ich habe gefragt, wie viele Sprachen du begegnet bist, weil ich einfach damit auch darauf aufmerksam machen wollte, dass das Leben, egal wo wir uns befinden, ja immer mehrsprachig ist. Also sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, nehmen wir ganz viele unterschiedliche Sprachen wahr. Und mittlerweile ist natürlich auch Schule ein Abbild von Gesellschaft und auch in Schule oder in Kita begegnen uns ganz viele Sprachen. Und darum soll es ja auch heute gehen. Ja? Das Leben von Kindern und Jugendlichen findet ganz viel in Schule statt und Schulen sind eben ein mehrsprachiger Raum. Mindestens die Hälfte der Kinder wächst in Deutschland in mehrsprachigen Familien auf. Deswegen vielleicht zu Beginn erstmal eine Begriffsklärung. Was verstehen wir eigentlich unter Mehrsprachigkeit?
Also ganz einfach und ja, fast schon trivial erklärt ist Mehrsprachigkeit die Fähigkeit, sich in mehr als einer Sprache verständigen zu können, zu kommunizieren. Und da geht es jetzt gar nicht um dieses Verständnis von, okay, welches Niveau oder so, sondern wenn ich mich in einer Sprache unterhalten kann, dann würde ich das zum Beispiel als Mehrsprachigkeit werten.
Schule ist gesetzlich verpflichtet, allen Kindern gleiche Bildungschancen zu eröffnen. Welche Rolle spielt Mehrsprachigkeit aus deiner Sicht, diese Teilhabe tatsächlich umzusetzen und nicht nur formell zu versprechen?
Ich denke, dass es hier ganz gut tun könnte, ein bisschen die Rahmenbedingungen dieser Frage etwas präziser anzuschauen. Ich denke, dass Mehrsprachigkeit da weder das eine oder das andere bewirken kann von sich aus, sondern es nur darauf ankommt, welche Zielsetzung Schulen, Lehrpersonen, Bildungssystem erklärt und dann sich die Frage stellt, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Wenn das Ziel ist, Teilhabe zu ermöglichen, dann kann ich mir Möglichkeiten überlegen, wie ich das nutzen kann, und dann ist Mehrsprachigkeit dort ein Aspekt, den ich dazu verwenden kann, um Teilhabe zu ermöglichen. Wenn das Ziel aber ist, das Bildungssystem weiterhin starr auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, eine bestimmte Demografie zuzuschneiden und auch das Ziel zu erklären, dass das weiterhin so bleiben soll, dann ist Mehrsprachigkeit ein Instrument, wo ich das sehr gut einsetzen kann, um hier Bausteine, Hürden zu schaffen, um das eben zu verhindern. Deswegen bezeichne ich zum Beispiel nicht Mehrsprachigkeit als Ressource, als Schatz, sondern ich sage immer, Mehrsprachigkeit ist Punkt. Und deswegen kann Mehrsprachigkeit nicht an sich zu etwas beitragen, sondern Menschen, die Bildungssysteme gestalten, die Schule strukturieren, die aber auch selber in der Schule vor Ort wirken, sind diejenigen, die bestimmte Ziele versuchen umzusetzen. Und je nachdem, welche Ziele diese Schule oder diese Lehrperson verfolgt, je nachdem kann dann auch Mehrsprachigkeit eingesetzt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Situation habe, wo eine Schule sagt, hey, Mehrsprachigkeit ist Teil des Alltags und wir wollen sozusagen diesen Alltag abbilden, dann kann ich Mehrsprachigkeit unter anderem dazu verwenden, um eben über Gemeinsamkeiten Unterschiede herzugehen und hier Brücken zu schaffen, Brücken zu bauen. Mhm. Wenn ich aber eben eine Schule habe, wo die Lehrperson sagt, nö, wir sind in Deutschland und so ein Revierdenken sozusagen und diese soziale Hierarchie, die in den Köpfen eben vorhanden ist, wenn ich das umsetzen möchte, dann kann ich Mehrsprachigkeit dazu verwenden, um zu sagen, okay, in der Schule wird Deutsch gesprochen und deine Erstsprache kannst du zu Hause sprechen oder am besten gar nicht sprechen sozusagen, weil wir in Deutschland sind. Deswegen ist es ganz wichtig, Mehrsprachigkeit nicht so als eigenes Ding zu fassen, sondern dass Mehrsprachigkeit sozusagen instrumentalisiert werden kann, um etwas Positives zu erreichen oder Negatives zu erreichen. Das heißt, Mehrsprachigkeit an sich kann nichts bewirken.
Also du sprichst eigentlich von zwei komplett unterschiedlichen Schulen gerade, ja? Also diese eine Schule, die sich wirklich auch der Vorgabe verpflichtet fühlt, demokratische Werte und gegenseitige Anerkennung im Schulalltag zu stärken über Mehrsprachigkeit, ja? Und die andere Schule, die quasi ja in gewisser Weise auch Sprache, Muttersprache, Familiensprache verbietet. Ja, mit dem Diktat, in der Schule wird Deutsch gesprochen, so. Das ist ja eigentlich erstmal komisch, finde ich, weil jede Schule ja den gleichen Vorgaben unterliegt. Also wenn das da so klar steht und die Rechtslage ist da ziemlich eindeutig, also ob das jetzt irgendwelche KMK-Empfehlungen sind oder ob das jetzt die UN-Kinderrechtskonvention oder die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, es gibt, egal wo du reinguckst, es gibt ja die gesetzliche Grundlage, da steht überall drinne, eigentlich als so eine Normalität, also es ist Normalität, ne? Also das haben wir auch gerade am Anfang vom Podcast gesprochen und es soll gefördert werden und jetzt gibt es trotzdem Schulen, die eben diese Mehrsprachigkeit nicht unterstützen, nicht fördern, sogar ja, verbieten, sagst du. Ich hatte ja auch im Vorfeld der Aufnahme jetzt bei Insta mal eine Umfrage gestartet. Das ist sicherlich nicht repräsentativ, weil so viele, dass es dafür ausreichen würde, haben nicht mitgemacht. Aber es war trotzdem auffällig, dass so 3/4 haben gesagt, ja, bei uns wird es gefördert. Und 1/4 war aber auch dabei, die gesagt haben, so nee, bei uns nicht. Wie kann man denn aus deiner Sicht Mehrsprachigkeit in Kita und Schule fördern? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Ich denke, du hast was ganz Gutes angesprochen. Du hast gesagt, Mehrsprachigkeit ist Normalität, ist aber nicht die Norm. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also die Normvorstellung ist nicht, wir leben einfach in einer mehrsprachigen Gesellschaft, sondern wir haben das, was Ingrid Gogolin als monolingualen Habitus bezeichnet. Also diese Normvorstellung, dass wir ein Territorium haben, so ein Nationalstaat, und dieser Staat ist sozusagen mit einer Sprache verknüpft. Und dieses Selbstverständnis der Nation sozusagen ist nicht, hey, wir haben eine mehrsprachige Gesellschaft, sondern nee, Deutschland, Deutsch sozusagen. Und das ist so die Vorstellung, die bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Österreich, auf England, in der Türkei, Ungarn. Also dieses Verständnis von der Verschmelzung von Nation und Sprache sozusagen. Und wenn wir uns jetzt eben jene Schule anschauen, die das versuchen umzusetzen, ich würde da eigentlich weg von der Mehrsprachigkeit gehen, sondern hin zur Beziehung gehen. Weil das, was sie eigentlich machen in der Umsetzung, ist jetzt natürlich didaktisch Mehrsprachigkeit einsetzen, Übungen machen, vielleicht auch in der Schule die Mehrsprachigkeit in den Pausen zuzulassen und Konflikte nicht auf Sprache zu reduzieren, sondern eben auf der Beziehungsebene zu arbeiten. Und genau das braucht es eigentlich. Also es braucht jetzt nicht explizit sozusagen diese Herangehensweise, ich muss Mehrsprachigkeit zentrieren, sondern ich muss einmal Beziehungsarbeit von Lehrpersonen und Kindern und Schülerinnen und Schülern im Allgemeinen, das muss ich zentrieren. Und in dem Moment, in dem ich das mache, mache ich ja automatisch oder zentriere ich automatisch Aspekte des Lebens des Kindes und zentriere ich sozusagen diese Aspekte und versuche über diese Aspekte eine Beziehung aufzubauen.
Mit der Beziehungsarbeit ist eigentlich schön, weißt du, mit der Beziehungsarbeit, dass du das sagst, weil ich glaube, dass da sich ja zeigt, so, also zuerst kommt der Mensch, so verstehe ich dich auch, ne? Also zuerst der Mensch, und wenn ich den Menschen offen und mit Interesse begegne, dann formt sich auch die Sprache irgendwie, ne? Dementsprechend. So habe ich das verstanden, was du gesagt hast. Das finde ich eigentlich sehr schön.
Genau, also in dem Moment, in dem ich den Menschen und Schülerinnen, und das ist ein ganz krasses Konzept für viele Lehrpersonen, die das eben nicht umsetzen möchten, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche sind Menschen. Und Menschen muss ich auf Augenhöhe begegnen. Und ganz viele Lehrpersonen haben einfach dieses autoritäre Denken, dieses herrschende Denken, und das stört einfach die Beziehungsarbeit. In dem Moment, in dem ich Beziehungsarbeit in den Vordergrund stelle, stelle ich automatisch Dinge in den Vordergrund, die Schülerinnen und Schüler ausmachen, denen das wichtig ist. Und wenn ich weiß, okay, das ist ein Mensch vor mir und diese Person ist nicht nur Deutsch wichtig, sondern eine andere Sprache auch, dann werde ich automatisch, wenn ich die Beziehung versuche zu zentrieren, versuchen auch rücksichtsvoll mit eben den Dingen, die diesem Menschen wichtig sind, umzugehen. Und darauf kommt es an. Das heißt, was ich zum Beispiel mache mit Lehrpersonen, um ein bisschen auf diese Bedeutung von Sprache oder Sprachen allgemein hinzuweisen, ist eben dieses Sprachenporträt. Also für alle, die damit noch nie gearbeitet haben, das ist von Hans-Jürgen Krumm. Und im Grunde zeichnet man eine Silhouette und malt dann die Sprachen an, die sich im eigenen Körper befinden. Und das klingt jetzt zuerst komisch, dass man sich fragen könnte, okay, hat jetzt meine Leber eine Sprache oder was ist da jetzt los? Es ist ganz einfach an Beispielen erklärbar. Ich zeichne zum Beispiel meine Silhouette und male meinen rechten Arm mit irgendeiner Farbe an und sage, mein rechter Arm ist ungarisch. Warum? Weil ich jahrelang, ich habe 10 Jahre lang mit meiner Basketballmannschaft nach Ungarn gefahren bin, in eine Stadt namens Esztergom, und über die Osterferien haben wir dort Basketball gespielt. Und ich habe dort ganz viel Ungarisch beim Spielen gehört, auch viele Schimpfwörter gehört, auch gelernt. Und deswegen ist mein rechter Arm ungarisch, weil ich mit meinem rechten Arm Basketball spiele. Also werfen und gut dribbeln kann, das ist mein rechter Arm. Und deswegen verbinde ich meinen rechten Arm mit dieser Sprache. Nicht, weil ich zwangsläufig Ungarisch kann. Ich kann kein Ungarisch, nicht sprechen, nicht verstehen, aber meinen rechten Arm verbinde ich damit. Oder ich male zum Beispiel meine Ohren japanisch an, mit einer anderen Farbe. Und das ist deswegen, weil ich ganz viel Anime schaue. Ich liebe Anime und ich schaue in Originalsprache, das bedeutet mit deutschen Untertiteln. Das bedeutet, meine Ohren hören ständig Japanisch. Ich kann kein Japanisch, nicht sprechen, nicht verstehen, aber meine Ohren sind Japanisch. Oder ich mal meine, also ich könnte auch meine Ohren zum Beispiel auch Koreanisch anmalen, weil ich koreanische Serien liebe. Mhm. Eine Schülerin hat mal ein Ohr so auf einer Seite angemalt und gesagt, das ist die Sprache Somali, und hat dann erklärt, ja, das ist deswegen, weil meine Freundin sitzt auf meiner linken Seite und wenn sie mit ihrer Mama telefoniert auf Somali, dann höre ich das immer. Und deswegen ist mein linkes Ohr Somali. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was am Ende dieser Übung, egal ob mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen, entsteht, ist dann so dieses Verständnis, aha, keine einzige Person hat die eigene Silhouette nur mit einer Sprache angemalt. Das ist halt eben diese Mehrsprachigkeit, die ich dann versuche zu vermitteln. Wir alle sind auf unterschiedliche Art mehrsprachig. Mehrere Sprachen spielen in unserem Leben eine Rolle. Und über diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede kann man einfach Mehrsprachigkeit hernehmen und im Unterricht oder auch als Selbsterfahrung nehmen und Brücken bauen, sage ich.
Also es wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, so ein Sprachenporträt zu erstellen mit SchülerInnen. Du oder mein Podcast wird ja auch von vielen Lehrkräften gehört, also das kann man mal direkt mit in den Unterricht nehmen. Mhm. Ich wollte nochmal nachfragen, und zwar hast du an einer Stelle vorher gesagt, dass viele Lehrkräfte eben noch dieses hierarchische Denken haben oder Handeln auch haben in ihrer Praxis. Und ich mit meiner Berufserfahrung, und ich bin jetzt ja schon fast 20 Jahre Lehrer, erlebe, dass sich das eigentlich immer mehr öffnet. Ich kann auch nochmal erzählen, ich bin ja selbst Lehrkraft jetzt an einer internationalen Gesamtschule. Und jetzt kurz vor Weihnachten, das war eine sehr schöne Aktion, das geht so ein bisschen in deine Richtung, hatte jede Klasse die Aufgabe, die Tür zum Klassenzimmer zu gestalten. Ja, also, und zwar, sie mussten sich darauf einigen, auf eine bestimmte Kultur, die in der Klasse eben stärker vertreten ist und wie diese dann typischerweise Weihnachten feiert. Und das war das Thema der Tür dann. Und dann hatten wir, also auf unsere Schule gehen Kinder und Jugendlichen von über 60 unterschiedlichen Nationen, hatten wir eben ganz, ganz viele unterschiedlich gestaltete Türen, über die man eben dann ins Gespräch kommen konnte, über unterschiedliche Kulturen. Und das schult ja, oder das schafft ja auch Haltung, ne? Also Kultur, Sprache ist ja auch Kultur, und von daher fand ich es eigentlich sehr schön. Also ich erlebe in den Schulen schon auch eine Offenheit, muss ich sagen. Was ich noch nicht erlebe oder wo ich mir so die Frage stelle, wie bekommen wir das hin als Lehrkräfte? In Vorbereitung auf die Folge habe ich mich selbst auch mal kritisch hinterfragt, Ali, ja, und habe so gefragt, okay, wo integriere ich eigentlich Mehrsprachigkeit in meinen Unterricht? Und habe dann festgestellt, so oft mache ich das selbst gar nicht. So, und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich das denn eigentlich nicht? Und dann ist mir aufgefallen, so, ich bin der Letzte, der das nicht fördern möchte, weißt du? Also ich stehe da der Sache total offen gegenüber, und ich komme auch neben dem Unterricht in ganz tolle Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern. Aber im Unterricht selbst haben wir ja so viele Vorgaben zu erfüllen und sind da selbst immer so getrieben, ne? Wir haben ganz große Problematiken, also die psychische Belastung von Jugendlichen zum Beispiel, von Kindern und Jugendlichen. Wir haben sehr viele Kinder, die eine individuelle Förderung brauchen. Da rutscht das einfach, das Thema Mehrsprachigkeit, glaube ich, so ein bisschen runter. So, da fehlt dann oft die Zeit oder der Fokus auch, weil der Fokus so stark bei anderen Dingen ist. Und und darum habe ich mich dann gefragt, okay, vielleicht muss man auch gar nicht so kompliziert denken, dass man da jetzt diese ganz großen Veränderungen schaffen muss. Und wenn du sagst, so, ey, fangt doch einfach bei den Menschen an, ja, also interessiert euch doch für die Menschen, dann gibt es ja vielleicht so kleine Griffe, die man auch mal gut in den Unterricht integrieren kann. Und vielleicht hast du da noch irgendwie so ein, zwei Tipps, also so, genau, dieses Sprachenporträt finde ich schon mal super. Also das kann man wirklich gut machen, mal mit Schülern und Schülern. Ich habe auch verstanden, so den Menschen zu begegnen mit Interesse, das muss ja nicht in den 45 Minuten Unterricht passieren. Aber was können pädagogische Fachkräfte noch machen? Also auch nicht nur Lehrkräfte, auch ErzieherInnen, die ja der Mehrsprachigkeit sehr stark auch oder vielleicht sogar noch viel stärker begegnen, ne, in ihre Institutionen, weil dort teilweise ja auch Kinder sind, die erstmal vor allem mit ihrer Muttersprache in diese Institution kommen. Also wie können wir denen dort begegnen, um zu zeigen, nee, Monolingualismus ist eben nicht der normative Standard, das wollen wir nicht mehr.
Ein Tipp, den ich Fachkräften gebe, ist, dass sie Schimpfwörter lernen. Und das meine ich ernst und wirklich als pädagogischen Auftrag. Nämlich deswegen, weil Schimpfwörter eine Lebensrealität sind. Sie sind natürlich in unserem Verständnis ganz oft, okay, man sagt nicht Scheiße oder man sagt nicht dieses oder jenes Wort. Also natürlich Wörter, die bestimmte Menschen in ihrer Identität abwerten. Das ist nicht damit gemeint, sondern es geht, weiß nicht, Scheiße oder andere Wörter, die jetzt nicht eine Person in der Identität abwerten. Und zwar deswegen, weil Jugendliche auch diese Wörter kennen und wenn sozusagen Erwachsene dann eben diese Schimpfwörter in anderen Sprachen kennen, dann ist das ein Bonding-Moment. Das ist so ein einschneidendes Erlebnis auch für Jugendliche, weil sie das eben nicht gewohnt sind. Sie sind ihr ganzes Leben lang gewohnt, okay, Scheiße sagt man nicht, das sagt man nicht und jenes. Und wenn sie dann aber dann Lehrpersonen kennenlernen, die eben neben vielleicht ein paar Zahlen, also 1, 2, 3 oder Montag, Dienstag oder wie auch immer, also einfach ein paar Basic-Vokabeln, auch noch Schimpfwörter kennen, das ist dann so ein, hey, ich fühle mich gesehen. Das ist voll cool. Das ist so, das setzt eine Person, eine Lehrperson, eine erwachsene Person vom Rest sozusagen ab, meiner Erfahrung nach. Und ich baue das auch in meine Workshops ein mit Jugendlichen. Also ich mache dann so ein bisschen so auf, also ich versuche dann auf die Gemeinsamkeiten, Unterschiede ein bisschen auszumachen, also hinzuweisen und dass wir eben mehr sind als eben nur unsere Sprachen. Also wenn ich weiß, okay, du hast Deutsch als Erstsprache oder ich habe Türkisch als Erstsprache, ich weiß aber eigentlich gar nichts über dich. Also ich weiß nicht, ob du gerne Dürüm isst oder ob du gerne Sushi isst. Ich weiß nicht, ob du gerne in den Bergen Urlaub machen würdest oder ob du gerne am Meer sein würdest, welche Jahreszeit du am liebsten magst, ob du, weiß ich nicht, zu Hause ein eigenes Zimmer hast oder nicht, ob deine Eltern studiert haben oder nicht. Ich weiß nichts über dich als Menschen, aber womit wir dann ganz oft im Bildungssystem arbeiten, ist diese große Kategorisierung Deutsch als Erstsprache und Nicht-Deutsch als Erstsprache. Und wenn ich dann eben mit Jugendlichen diese Übung mache, wo ich dann sage, okay, wenn ich Geschwister habe, gehe ich auf die rechte Seite, wenn ich keine habe, gehe ich auf die linke Seite. Und ich arbeite dann auch mit ihnen so, we listen and we don't judge. Das mögen sie auch, wenn man so Trends aus ihrem Leben ein bisschen, ich meine, Trends, das ist jetzt schon wieder das News von vorgestern, so schnell wie das geht, aber sie kennen das Konzept trotzdem. Und dann sage ich, okay, welche Sprachen werden hier gesprochen? Und sagt, ja, ich spreche Albanisch, okay? Wer Albanisch sprechen kann, geht auf die linke Seite, wer nicht, auf die rechte Seite. Dann teilt sich das. Und dann sind dann vielleicht 2, 3 Kinder auf der einen Seite, die Albanisch sprechen. Und dann sage ich, wer kann den Schimpfwörter auf Albanisch? Und dann geht die Hälfte der Klasse rüber. Und das ist dann einfach so ein Moment, wo, ah, okay, die Kenntnis, dass ich in einer anderen Sprache Wörter kann, das wird wertgeschätzt. Diejenigen, die Albanisch sprechen, die fühlen sich gesehen. Dieser Beziehungsaufbau von, ah, okay, dieses Tabu, das normalerweise mit Schimpfen verbunden wird, ah, das wird locker aufgegriffen und wir werden dafür nicht verurteilt. Das ist der Grund, warum ich Lehrpersonen wirklich ernsthaft empfehle, sich mit Schimpfwörtern auseinanderzusetzen. Nicht um zu kontrollieren, das ist ganz wichtig. Nicht um zu kontrollieren, aha, wer hat wen beschimpft und so weiter, sondern einfach um am Leben von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern, von Kindern sozusagen teilzuhaben und anzudocken. Damit ich Beziehungsaufbau machen kann, muss ich eben andocken können. Und meiner Erfahrung nach sind Schimpfwörter eine sehr stark übersehene Möglichkeit, an der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen anzudocken.
Sehr schön. Also auch da wieder, weil du von Beziehungen sprichst, heißt, ich beziehe mich, also man muss sich auf den anderen irgendwie beziehen, in Beziehung kommen und das eben über so ein Spiel dann einfach. Ja, schön. Ich hatte in meiner Vorbereitung auch gelesen, und es geht auch so bis in die Richtung vom Soziologen Irving Goffman, der auch im Zusammenhang von Auswirkungen von Sprachverboten von der Broken Identity spricht. Und es wäre genau das Gegenteil eigentlich dann, ne? Also die Frage so, wie schaffe ich denn, dass genau das eben nicht passiert? Und dann hätte man über solche Methoden, wie du sie gerade vorgestellt hast, schafft man das, ne? Dass die Schülerinnen und Schüler sich einfach auch in ihrer Identität und Zuschreibungen dann eben auch wiederfinden können, ne? Und dass wir dort diese Angebote machen.
Genau. Was ich zum Beispiel auch, und das war außerhalb des Unterrichts, ich habe 3 oder 4 Jahre lang in einer Volksschule am Nachmittag Basketballunterricht angeboten. Und da hat man sich im Namen des Nachmittagsunterrichts daran anmelden können und dann hat man einfach eine Stunde Basketball gespielt. Das habe ich gemacht während der Studienzeit. Und was ich dann zum Beispiel auch gemacht habe, war, dass ich, also Kinder haben dribbeln müssen. Und ich habe dann auch beim Mitdribbeln habe ich dann gesagt, wer mag mir Zahlen in einer Sprache beibringen, die jetzt nicht Deutsch ist? Und es war so offen. Also ich habe dann nicht versucht, hey, du sprichst die Sprache, erzähl mir die Zahlen, weil vor allem in der Volksschule kann das eben sehr unangenehm sein, weil Kinder ganz stark die Zahlen auf Deutsch kennen, aber nicht selten entweder die Wochentage nicht oder die Zahlen nicht kennen, weil sie das ja eben nur im Deutschen gefördert bekommen. In der Regel, es kommt selten vor, dass sie es in der Erstsprache auch nicht können, das kommt eher selten vor, aber es kann vorkommen. Und eben um solche Situationen zu vermeiden, sage ich, wer mag denn? So offene Fragen sind immer sehr gut, um diese Freiwilligkeit zu fördern und nicht quasi so jemanden wie bei so einem Tanzkreis plötzlich in die Mitte zu schubsen und dann sagen, jetzt tanzt so auf die Art. Und dann habe ich mir, ich habe das dann leider vergessen, weil Wiederholung habe ich dann auch nicht gemacht, aber ich habe dann in ein, zwei, drei Sprachen habe ich dann Zahlen kennengelernt. Und ich habe dann auch gefragt, oder ich habe dann gesagt, wer in einer Sprache, die er nicht sprechen kann, zahlen kann. Und dann waren das nicht so viele Menschen, waren das nicht so viele Kinder. Ein paar haben dann gesagt, ja, ich kann 1, 2, 3 sagen in einer Sprache, die ich nicht sprechen kann. Und die Woche danach haben sie dann anscheinend sich in dieser Woche Zahlen sozusagen in jeweils einer anderen Sprache beigebracht. Also sie haben dann auf Deutsch kommuniziert und dann aber über Mehrsprache, über diese Sprachen eben Brücken auch untereinander aufgebaut. Das fand ich sehr schön. Also ohne, dass ich jetzt das sozusagen als Aufgabe auftragen muss, hey, okay, lerne in einer Sprache bis 10 zählen, sondern einfach so in den Raum werfen, ein bisschen neugierig machen, hey, wer kann das? Und das beschäftigt sie dann ja auch. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Möglichkeit, Interesse an dem Gegenüber zu wecken und aber auch an Sprachen allgemein zu wecken, Mehrsprachigkeit, Brückenbauendes Mittel einzusetzen, um eben Beziehung unter den Kindern zu stärken.
Jetzt hast du gerade gesagt, sie haben quasi über die deutsche Sprache haben sie das organisiert, sich gegenseitig eben aus anderen Sprachen sich das gegenseitig da Wörter beizubringen. Ne? So. Das heißt ja letztendlich auch, dass wir über Mehrsprachigkeit dazu kommen können, dann auch die deutsche Sprache besser zu lernen. Wie siehst du das?
Ich versuche das ein bisschen anders darzustellen. Ich finde, was wir machen, ist, dass wir eine künstliche Trennung machen zwischen Mehrsprachigkeit und Deutsch. Deutsch ist Teil der Mehrsprache der Kinder. Was wir aber eben machen, ist, dass wir Deutsch sozusagen eine Trennung schaffen und womit dann sozusagen Deutsch nie zur Sprache der Kinder werden kann, weil wir eben, okay, die Mehrsprachigkeit Kinder und das Deutsche der Kinder. Das ist aber eigentlich das eine und dasselbe. Deutsch ist Teil der Lebensrealität der Kinder. Wir konstruieren das aber so, als ob sie außerhalb des Deutschen stehen würden. Also in einem Fachbeitrag, den ich noch nicht veröffentlicht habe, schreibe ich eben über die Rassifizierung von Mehrsprachigkeit. Deutsch ist Teil dieser Mehrsprachigkeit, aber wir verwenden Mehrsprachigkeit sozusagen für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Und Mehrsprachigkeit wird dann sozusagen zu einem Codewort für nicht weiße, nicht monolingual deutschsprachig aufwachsende Kinder. Und das wird dann sozusagen zu einem Codewort. Wenn Mehrsprachigkeit gefördert wird, ist Deutsch eigentlich per Definition in dieser mehrsprachigen Förderung inkludiert.
Verstehe ich. Und aber jetzt ist natürlich deswegen, so, dass die Sprache, also die Sprache, die in Bildungsinstitutionen gesprochen wird, also lass es uns als Standardsprache jetzt bezeichnen, die ist ja nun mal Deutsch. So, ne? Also so verstehe ich das. Und ist es nicht so, dass dadurch automatisch das immer so getrennt wird? Also das, aber wie will man das auflösen? Also man kann ja nicht anfangen und sagen, so wir schaffen jetzt die Deutsch, also wenn die deutsche Sprache dazu führt, dass das so stark voneinander getrennt wird, dann müssen wir halt irgendwie alle Sprachen sprechen in der Kita und in der Schule. Aber dann kriegen wir ja auch ein Verständigungsproblem, oder? Also so kann es ja auch nicht laufen, weil dann verstehen wir uns ja gar nicht mehr, oder?
Das glauben Menschen, das ist etwas, was mir häufig begegnet, das ist ein klassischer Denkfehler. Selbst wenn wir Begriffe wie Amtssprache, Unterrichtssprache, wie auch immer, ablegen würden, die Realität ist, dass Deutsch in unserem Umfeld die am weitesten verbreitete Sprache ist. Das ist eine Realität. Und aus einer pragmatischen Perspektive werden wir sozusagen mit einer Sprache, die wir gemeinsam sozusagen sprechen können oder sozusagen Brücken bauen können, einfach die weiteste Sprache, über Deutsch sozusagen diese Brücken bauen. Das heißt, Deutsch wird nicht weniger wichtig, im Gegenteil. Deutsch wird wichtiger, weil ich zum Beispiel, wenn ich nicht Deutsch sprechen könnte, meine Frau hat Deutsch als Erstsprache, ich könnte mich mit ihr nicht unterhalten. Zwei meiner liebsten Personen in meinem Leben sprechen Arabisch und Bosnisch. Ich könnte mich nicht mit ihnen unterhalten, wenn ich nicht Deutsch sprechen könnte. Einer hat Bosnisch als Erstsprache, einer hat Arabisch als Erstsprache. Also ich könnte mich nicht mit ihnen unterhalten. Deutsch ist ganz essentiell für mein Leben und auch für das Leben von Kindern und Jugendlichen. Was ich meine ist, wenn ich sozusagen Mehrsprachigkeit fördere, dann ist sozusagen Deutsch hier inkludiert. Ich habe aber eben das gemacht, was eben wir gewohnt sind. Ich habe es nicht hierarchisiert. Ich habe nicht gesagt, Deutsch ist das Wichtigste. Und dann kommen manchmal so Reaktionen. Deutsch ist sehr wichtig. Die Erstsprachen sind sehr wichtig. Ich habe versucht, alle Sprachen auf eine gleiche Ebene zu stellen. Mhm. Heißt nicht, dass dann Deutsch nicht gefördert wird. Im Gegenteil. Mhm. Deutsch wird dann eben im Unterricht als gemeinsame Sprache, als am weitesten verbreitete Sprache hergenommen. Englisch kommt dann noch dazu. Eine Kollegin zum Beispiel hat mir das sehr schön erklärt, wie sie das macht. Sie hat die Situation, dass Englisch in ihrer Volksschulklasse in der Regel eben die Sprache ist, die alle Kinder neu lernen. Das heißt, über Englisch schafft sie dann auch sozusagen die Brücken zu bauen und fragt, kann mir jemand erklären, was, Table in anderen Sprachen heißt. Und dann sagt das eine Kind Massa und das andere Kind sagt Tisch und das andere Kind sagt anderes. Also es wird dann sozusagen über Vokabeln, über Sprache sozusagen Englisch und andere Sprachen dazu verwendet, Englisch zu lernen. Also natürlich können wir unterschiedliche Sprachen nehmen, um eine bestimmte Sprache zu lernen. Was ich aber eben in den Vordergrund stellen möchte, ist, dass nicht nur Deutsch wichtig ist, sondern auch eben Arabisch und Türkisch und Englisch in unterschiedlichen Bereichen. Und Deutsch hat seine Wichtigkeit im Bereich, ich sage jetzt, flächendeckende Verständigung. Und die Erstsprache hat seine Wichtigkeit auch in Bezug auf Familiensprache, Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu Menschen, die in zum Beispiel, wenn sie aus Ägypten stammen, Beziehung zu den Menschen in Ägypten, die sie haben, also Verwandte zum Beispiel. Was ich versuche zu machen, ist deskriptiv sein. Wir sind aber so gewohnt, hierarchisch das Ganze, also sozusagen so reviermarkierend, habe ich so manchmal das Gefühl, egal ob man das bewusst oder unbewusst macht. Und dann habe ich so das Gefühl, dass dann dieses, aber ich kann ja nicht alle Sprachen lernen. Ich auch nicht. Ist ja auch nicht mein Ziel. Mhm. Ich kann aber versuchen, allen Sprachen wertschätzend zu begegnen und sie in ihrer Funktion, die sie haben, anzuerkennen. Deutsch hat die Funktion bezüglich flächendeckender Verständigung. Und dann werde ich Deutsch hernehmen und kann dann sozusagen daran arbeiten und das fördern.
Also nur damit ich dich richtig verstehe, ich frage nochmal nach, weil ich finde es gar nicht so einfach, Ali. Wenn ich jetzt, also ich bin jetzt ja auch Deutschlehrer, ich gehe jetzt in meine Klasse, ich habe dir gesagt, wir haben sehr viele unterschiedliche Nationen, das merke ich natürlich auch. Ich merke zum Beispiel auch, dass sich teilweise SchülerInnen in meinen Deutschunterricht dann auf ihrer Muttersprache in Partnerarbeiten austauschen über den deutschen Text. Ja, und das lasse ich auch zu, weil das finde ich gut so, weil ich einfach glaube, dass gerade wenn ich mich mit literarischen Texten beschäftige, in denen es ja auch viel um Beziehungen, viel um Emotionen geht, um Identität, das sind ja die großen Themen dort, es sinnvoll ist, dass SchülerInnen sich in einer Sprache darüber austauschen, in der sie auch gewohnt sind, selbst ihre eigenen Emotionen auszudrücken und so weiter. Warum finde ich das wichtig so? Aber trotzdem nur, dass ich es richtig verstehe. Also die flächendeckende und ich sage jetzt einfach mal, die Unterrichtssprache bleibt ja Deutsch, ja, aber der Weg hin zu einer Interpretation, also all das, was, wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrkraft eine Aufgabe gebe und ich gebe den Text und diese Arbeit an dem Text beispielsweise unter den SchülerInnen, die soll und die darf und die muss eigentlich auch in den verschiedenen Sprachen möglich sein. Und der Output, der nachher entsteht, also wenn wir dann wieder zurückkehren in den Unterricht, um darüber uns zu unterhalten, der kann dann auch wieder in dieser vereinbarten deutschen Sprache dann eben stattfinden. Aber der Weg, der sollte auf jeden Fall multilingual auch möglich sein. So habe ich dich jetzt eigentlich verstanden. Ist das richtig?
Genau, und du hast einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen. Was ich gemacht habe, war diese klassische Trennung zwischen Bildungssprache Deutsch und Erstsprache und Familie, diese Vermischung oder die Verbindung davon. Und eigentlich kann das auch genau umgekehrt sein, dass Deutsch eben Familiensprache sein kann und auch emotionale Sprache sein kann und werden kann und auch Erstsprache eine Bildungssprache werden kann. Das heißt, du hast Erstsprache in einen Bildungskontext gesetzt und das ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe da bei den Workshops immer mich als Beispiel. Die erste Frage, die ich bei den Workshops stelle, ist, was glaubt ihr, welche Sprache spreche ich als Logopäde am meisten? Und das überrascht Erwachsene. Das ist so eine eigenartige Frage im ersten Moment. Manche, also ich sehe es in den Gesichtern, manche trauen auch der Frage nicht. Und dann kommt meistens so eine Antwort so Deutsch. Also es ist dann auch keine Antwort, sondern denkst du eine Gegenfrage. So, was ist das für eine eigenartige Frage? Und ich stelle die Frage deswegen, weil die Antwort darauf ist, 100% der Zeit in meiner Arbeit als Logopäde spreche ich auf Türkisch. Und das ist deswegen so überraschend, weil Menschen eben sich das gar nicht vorstellen können. Die Kinder, die zu mir kommen, die sind zwischen 2 und 6 Jahren, die haben Türkisch als Erstsprache, in dem Alter ist auch Türkisch die stärkere Sprache und deswegen verwende ich einfach Türkisch als Arbeitssprache. Und das ist deswegen so überraschend, weil halt niemand damit rechnet. Eine mehrsprachige Bevölkerung braucht eine mehrsprachige Versorgung, braucht Menschen, die mehrsprachig sind und in der Arbeitswelt sind zum Beispiel. Diese Aussage, eine mehrsprachige Bevölkerung, Deutschland hat eine mehrsprachige Bevölkerung. Das ist einfach eine beschreibende Aussage. Menschen, die in Deutschland leben, sprechen mehr als nur eine Sprache. Und deswegen ist das, was du machst, Erstsprachen in den Bildungskontext holen und das eben beschreiben, dass der gemeinsame Austausch auf Deutsch stattfindet und aber auch eben die Möglichkeit besteht, Kompetenzen der Erstsprache zu entwickeln, indem man über ein Thema, über ein Sachthema sozusagen in der Erstsprache Unterhaltungen führen kann. Das fördert Kompetenzen der Erstsprache, Kompetenzen, die dann die Schülerinnen und Schüler in ihrem Berufsleben, aber auch in ihrem Leben allgemein dann anwenden können.
Da hätte ich auch noch mal eine Frage an dich, Ali. Also in dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass die Haltung von Erzieherinnen und Lehrkräften eben sehr entscheidend ist. Und wie hängt denn die Haltung von Fachkräften gegenüber Mehrsprachigkeit mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen zusammen? Also welche Fragen sollten sich Fachkräfte, mal jetzt ganz praktisch für die, die jetzt zuhören, welche Fragen sollten sich Fachkräfte stellen, um ihre eigene Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit zu reflektieren?
Hier würde ich auch den Fokus von Mehrsprachigkeit weg zu den Kindern, zu den Menschen lenken. Also wie ist meine Beziehung zu dem Kind? Wie ist meine Ansicht, welche Bilder über das Kind, über die Herkunft des Kindes, über die Familie des Kindes, über vielleicht die Religion des Kindes, des Schülers, der Schülerin, was denke ich über den Menschen, der vor mir ist, über das, was diesem Menschen wichtig ist? Mhm. Das ist der Ankerpunkt, nicht die Mehrsprachigkeit an sich, weil wenn es hier auf dieser Ebene Probleme gibt, werden sich diese Probleme auf alle Aspekte übertragen, die mit dem Kind verbunden sind. Mhm. Weil meistens, wir haben zum Beispiel die Situation, das ist mit Mehrfachdiskriminierung zum Beispiel gemeint, wenn Lehrpersonen mit dem Kind selber, mit den Eltern selber Probleme haben, in ihrem Sein, in dem, was diese Kinder repräsentieren, dann werden sich diese Probleme auf die Sprache, auf die Religion, auf alles übertragen sozusagen. Und wenn sie aber hergehen und sagen, hey, ich sehe dich als Menschen und ich sehe dich als gleichwertigen Menschen, du hast vielleicht eine andere Religion oder gar keine Religion oder wie auch immer, und ich erkenne das an, ich feiere das nicht, du feierst das, ich erkenne das an, das ist dir wichtig, das ist mir nicht so wichtig, aber ich erkenne das an, diese Unterschiede. Und über diese Haltung muss ich arbeiten. Mhm. Wenn ich sozusagen eben Menschen habe, hey, ich erkenne dich und ich weiß, dass dir das wichtig ist, deine Erstsprache ist dir wichtig, dann werde ich das auch schätzen. Mhm. Das heißt, die Lehrpersonen haben nie Probleme mit der Sprache an sich. Lehrpersonen haben kein Problem mit Mehrsprache an sich. Wenn, dann würden sie boykottieren, dass Englisch in der Schule stattfindet. Mhm. Das heißt, warum ist Englisch in der Schule präsent? Weil Englisch etwas repräsentiert. Was Lehrpersonen oder was die Gesellschaft sozusagen als für wertvoll erachtet. Nämlich Englisch, eine internationale Sprache, Englisch, Hollywood, Englisch, Business und so weiter. Mhm. Englisch, bestimmte Werte, Englisch, eine bestimmte Region in der Welt, unter Anführungszeichen westliche Welt oder Großbritannien oder USA und so weiter. Das repräsentiert etwas. Und deswegen Englisch. Dadurch, dass das wertgeschätzt wird, dass das für wichtig erachtet wird, wird sozusagen Englisch als selbstverständlich in der Schule etabliert und bekommt seinen Platz. Mhm. Wenn aber dann Mehrsprache thematisiert wird und Menschen dann darauf hinweisen, naja, aber warum verbietest du zum Beispiel Türkisch in der Schule und Arabisch in der Schule, aber du hast Englischunterricht, naja, aber Englisch ist eine Weltsprache. Das heißt, die Begründung ist dann nicht sozusagen, naja, das ist ein Doppelstandard, ich sehe das, sondern nein, nein, ich erfinde Gründe und diese Gründe sind legitim, das ist kein Appell, Englisch abzuschaffen, sondern darauf hinzuweisen, dass die Argumentation eben darauf hinausläuft, das schätze ich wert, das ist mir wichtig, mhm. Englisch, also lasse ich den Platz zu. Und alles, was für dich wichtig ist, das ist mir nicht wichtig, das kannst du zu Hause machen, whatever it is, Ramadan oder eben deine Erstsprache sprechen, um das ganz plakativ zu machen. Und deswegen soll das auch in der Schule keinen Platz haben. Das heißt, Haltungsreflektierung ist nicht Mehrsprache, sondern Haltungsreflektierung ist Mensch. Fokus auf den Menschen.
Das ist ja auch diese Unterscheidung zwischen statushohen und statusniedrigen Sprachen, die du gerade erwähnt hast. So, das, da sieht man ja, dass mit Sprache eigentlich nicht so viel zu tun hat. Also das sind halt diese gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die dann verknüpft werden mit bestimmten Sprachen. Jetzt, ich finde es so krass irgendwie, Ali, weil das Thema ist ja Mehrsprachigkeit, aber eigentlich ist es irgendwie dann doch auch wieder Beziehung. Also es ist vor allem Beziehung, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Und egal, über welches Thema ich mich in den letzten Podcast-Folgen unterhalten habe, man kommt immer zu diesem Thema, Beziehung ist unglaublich wichtig. Also wir brauchen diese Beziehungsarbeit und wir brauchen Menschen in Kita und Schule, die bereit sind, die offen sind, sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen. Ja, und nicht, weil sie sagen, so, ich weiß, wie der Mensch ticken muss, sondern weil ich bin bereit, mich einzulassen und den Menschen Raum und Platz zu geben, um sich als Mensch zu entdecken und zu entfalten und auszudrücken. So. Und das ist so krass, weil das wirklich immer der Punkt ist, auf den man letztendlich kommt. Und da sieht man, wie unglaublich wichtig das ist. Mhm. Weißt du, wie ich gerne mit Menschen auch in Beziehungen gehe? Ich trinke gerne mit Menschen Kaffee und ich lade dich jetzt mal ganz kurz dazu ein.
In meiner ganzen Zeit als Lehrkraft zieht sich schlechter Kaffee im Lehrkräftezimmer wie ein roter Faden durch meine Vita. Und was für das Lehrkräftezimmer gilt, kann in den Aufenthaltsräumen von ErzieherInnen nicht großartig anders sein. Espresso your teacher life. Auf uns warten jeden Tag eine Menge Herausforderungen, die sowohl Energie als auch innere Ruhe erfordern. Der Spezialitätencafé EduFuel bietet dir eine genussvolle Auszeit zur Steigerung deiner Energie und Konzentration, um einfach kurz mal auszuschalten. Er liefert dir einen Moment für dich allein oder in guter Gemeinschaft mit deinen KollegInnen. Ich biete dir einen direkt gehandelten Spezialitätencafé an, selbst geröstet und mit transparenter Wertschöpfungskette. Perfekt als Kaffee vor dem Unterrichtsbeginn, in der Pause oder zum Relaxen am Nachmittag. Du kannst ihn bestellen unter www.baseline-sig.de.
Ich möchte vielleicht noch einen weiteren Aspekt ansprechen, der mir auch begegnet ist. Und zwar habe ich gelesen, dass ein produktiver Umgang mit migrationsbezogener Diversität vor allem eine Leitungsaufgabe ist. Das fand ich interessant. Da wollte ich dich einfach mal fragen, was bedeutet das denn konkret für Schulleitungen oder Kita-Leitungen im Alltag?
Ich gebe dir mal ein Beispiel von einer Schulleitung, mit der ich, die ist jetzt leider in Pension, eine großartige Schulleitung war das. Und in einem Gespräch erzählt sie mir, weißt du, Ali, wir sind eine Schule, wo wir eben Deutsch als Zweitsprache allein aufgrund der Lebensrealität brauchen. Hier gibt es einfach ganz viele mehrsprachige Kinder. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass die Lehrpersonen an meiner Schule ausgebildet sind. Mhm. Das heißt, wenn jemand an meine Schule neu kommt, dann sage ich, hey, das ist einfach wichtig bei uns. Ich brauche, dass du hier dich fachlich weiterbildest. Okay? Und das ist eine so coole, tolle Einstellung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist es aber nicht. Weil ganz viele Menschen glauben, ah, okay, ich habe Deutsch studiert und ich bin fertig, sozusagen, aber ich brauche sozusagen auch eine Zusatzausbildung, dass ich im Bereich Deutsch als Zweitsprache gebildet bin. Also das ist absolut notwendig. Und sie hat erzählt, sie hat erst kürzlich, als dieses Gespräch stattgefunden hat, hat sie eine neue Lehrperson bekommen. Und diese Lehrperson hat sie genau das Gleiche gesagt. Du, es gibt da und dort Module oder halt eben Fortbildung, Lehrgang. Und das wäre super, wenn du da was machst. Ich weiß nicht mehr die Timeline. Auf jeden Fall hat die Person sehr rasch die Versetzung beantragt und hat sich dann versetzen lassen und hat dann die Schule gewechselt. Und der Punkt, den du ansprichst, ist genau das. Wenn die Schulleitung das vorgibt, dann folgt der Rest. Mhm. Ich habe zum Beispiel die persönliche Erfahrung gemacht, dass unser Sohn jetzt in einem Kindergarten ist, der vorher, also ein Jahr bevor jetzt unser Kind in den Kindergarten gekommen ist, hat dieser Kindergarten keinen guten Ruf gehabt. Der war auch in eine Schule hinein integriert, wo eben Sprachverbote herrschen, das habe ich gewusst und ich hatte Bauchschmerzen und ich habe sogar eben geschaut, okay, in welchen Kindergarten könnte ich unseren Sohn geben und habe dann, also wir haben dann auch gemeinsam, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Kindergärten angeschaut und dann als letzten haben wir eben diesen Kindergarten angeschaut, wo wir ihn eigentlich nicht hinschicken wollten. Stellt sich heraus, der Kindergarten wurde von der Schule aus dem Schulgebäude hinaus direkt daneben ein neues Gebäude dazu gebaut. Schulleitung hat sich gewechselt, Team hat sich gewechselt. Und die Kindergartenleitung, die Kita-Leitung hat sich gewechselt. Und diese Kita-Leitung im Gespräch war einfach so eine tolle Fachkraft, die eben genau das wertschätzt, was wir hier die ganze Zeit schreiben. Also Beziehungsaufbau, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, ist es ganz wichtig, dass sie in allen Aspekten sich zugehörig fühlen, angenommen fühlen. Es ist selbstverständlich, dass sie, wenn sie herkommen, auch in der Erstsprache kommunizieren können und dürfen sie, also und Deutsch ist unsere gemeinsame Sprache und das sind die pädagogischen Pädagoginnen dafür zuständig, dass sie dann eben auch diese Impulse geben, sodass dann Deutsch zur gemeinsamen Sprache wird und es gibt dort Betreuerinnen, die in der Erstsprache auch mit den Kindern sprechen können, neben Deutsch, also die wechseln, ich war auch in der Eingewöhnung dabei, die wechseln einfach zwischen den Sprachen mit den Kindern, also sie Kinder reden auch mit den Betreuerinnen, zum Beispiel in der Erstsprache, sagen halt ganz kurz, und wir reden da jetzt von 2-jährigen Kindern. Mhm. Und die Betreuerin reagiert darauf mit Empathie und antwortet dann entweder auf Deutsch oder eben in der Erstsprache und wechselt dann auch eben diese Sprachen. Und das ist halt so ein wertvoller Input für Kinder, weil sie sehen, ah, okay, ich kann genauso wie diese pädagogische Fachkraft in mehr als einer Sprache kompetent werden. Es gibt mehr als eine Sprache, in der ich kommunizieren kann. Und aha, diese Sprache, in der die Betreuerin zum Beispiel spricht, das ist auch die Sprache, in der die meisten Kinder vielleicht Deutsch sprechen. Oder ich kann mit dieser Sprache mit Kindern Kontakt aufnehmen, die eine andere Erstsprache haben. Das entwickelt sich. Und das entwickelt sich durchs Vorleben. Und innerhalb von einem Jahr ist aus diesem Kindergarten, wo ich Bauchschmerzen gehabt hätte, auch durch Erzählungen von anderen Eltern, unseren Sohn hinzuschicken, ist das so ein unglaublich cooler Kindergarten geworden, wo ich sage, ich wünschte, das wäre der goldene Standard für alle Kindergärten. Mhm. Und ich bin ein super kritischer Mensch allgemein, aber auch eben super rassismuskritischer Mensch. Das ist eben auch meine Arbeit, mein Beruf, mein Brot. Und ich fühle mich sehr wohl dort.
Ja, schön, dass du oder dass ihr so einen Ort gefunden habt. Was du auch nochmal ansprichst, ist einfach in dem Moment, wo unsere Kinder so diesen, ja, den sicheren Hafen, den häuslichen Bereich, die sichere Umgebung durch Papa und Mama und durch Familie verlassen, in einen unbekannten Raum hinein. Und das ist dann eben die Institution Kita oder Schule. Da gibt man als Eltern auch einen großen Teil von Verantwortung ab in dem Moment, ne? Und man kann sich nur wünschen, dass dort, wo die Kinder dann ankommen, eben diese Verantwortung auch bewusst wahrgenommen wird und ja auch sehr sorgsam und empathisch und umsichtig damit umgegangen wird. Und weißt du, Ali, mein Gefühl oder meine Erfahrung, und ich bin jetzt kein Mensch mit einer Einwanderungsgeschichte, deswegen kann ich das natürlich nicht wirklich so gut beurteilen wie du, aber aus meiner Perspektive als Lehrkraft stelle ich schon auch fest, dass wir ganz viele tolle Lehrkräfte haben. Weißt du, du hast jetzt gerade mal von einer Lehrkraft oder berichtet, die da nicht gut mit dieser Verantwortung umgegangen ist. Ich glaube, dass wir auch ganz, ganz viele tolle Lehrkräfte haben, die sich dessen bewusst sind. Und trotzdem müssen auch die und auch ich mich immer wieder daran erinnern, ne? dass wir diese Verantwortung haben. Du hast mal in einem YouTube-Video gesagt, Sprache ist Liebe. Wenn Sprache Liebe ist, was braucht es denn für Bedingungen dafür, damit Sprache zu Liebe wird?
Bevor ich diese Frage beantworte, würde ich gerne auf einen Beitrag, den ich geschrieben habe, vielleicht hast du den auch gelesen, Bezug nehmen. Und zwar habe ich versucht, harte Perspektiven zu teilen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch hier eine gute Gelegenheit sein, diese harte Perspektive vielleicht auch in diesem Podcast zu platzieren, weil ich das menschliche Gefühl dahinter verstehe, zu sagen, ja, wir kennen noch ganz viele eben tolle Lehrkräfte. Ich finde, es ist aber auch ganz wichtig, anzuerkennen, dass, und das eben, das deswegen harte Perspektive, dass es irrelevant ist, wie viele tolle Lehrpersonen wir kennen oder wie viele tolle Lehrpersonen es gibt. Irrelevant aus der Perspektive des diskriminierten Schülers oder der diskriminierten Schülerin oder der Familie sozusagen. Also ich habe das auch in dem Beitrag versucht mit armutsgefährdeten Familien zu vergleichen. Also wenn ich Probleme habe, die Miete zu bezahlen, dann wird mir das wenig helfen, wenn ich sage, ich kenne ganz viele Menschen, die sich die Miete leisten können. Und so hört sich das ein bisschen auch für mich an. Ich bin sehr froh, dass es diese Lehrpersonen gibt. Ich bin sehr froh, dass ich auch zum Beispiel jetzt über diesen Kindergarten, in dem unser Kind ist, ich bin sehr, sehr froh. Und wenn wir aber eben über diese Diskriminierungserfahrungen sprechen, dann glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dieses Unwohlgefühl auszuhalten und das ein bisschen mitzunehmen und das wirken zu lassen. Ich empfinde das nicht, also ich erlebe das nicht nur bei Situationen, wenn es um Rassismus oder andere Diskriminierungsformen in der Schule geht. Ich erlebe das auch, wenn ich zum Beispiel bei einer Lesung bin und ich habe mal vor, ich glaube mittlerweile 4 Jahren, einen Beitrag in einem Sammelband gestimmt, das andere Österreich heißt das, würde ich allen Lehrpersonen auch empfehlen. Es ist zwar Österreich, die meisten werden jetzt aus Deutschland wahrscheinlich zuhören, aber ich bin mir 100%ig sicher, Copy-Paste kann man das Ganze auf Deutschland übertragen. Das andere Österreich deswegen, weil es Perspektiven von Menschen beinhaltet in Beiträgen, die eben außerhalb dieser Norm sind. Also es gibt eine homosexuelle Perspektive, also außerhalb dieser heteronormativen Perspektive haben, aber auch eben die Perspektive von einer Person, die eben Burgenland-Kroatisch ist oder Kärntner-Slowenisch. Ich habe über Türkisch-Sein in Österreich geschrieben, aus meiner Perspektive. Ich habe über Bosnisch-Sein in Österreich gelesen, über sehr viel über Schwarz-Sein in Österreich sozusagen gelesen. Und das hat mir eben so gezeigt, dass wir dass eigentlich unsere Kämpfe sehr gleich sind, egal aus welcher Bereich, weil wir halt eben außerhalb dieser Norm oder weil wir halt eben außerhalb der Norm platziert werden. Und warum ich das erzähle bei Lesungen, wenn ich dann sozusagen über meine Erfahrung, über meinen Schmerz, über Situationen, die ich im Erwachsenenalter reflektiert habe, wenn ich das schreibe, und wenn ich das dann sozusagen bei dieser Lesung, bei diesen Lesungen besser gesagt, vorgetragen habe, auch da habe ich zahlreiche erwachsene Menschen gehabt, die aufgezeigt haben, Wortmeldungen ergriffen haben und gesagt haben, ja, aber kann man sagen, dass all diese Erfahrungen sie dann zu einem starken Menschen gemacht haben? Sie wollen dann am Ende, nach all den ganzen negativen Erfahrungen, die ich eben teile, etwas Positives daraus haben. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, oder wenn wir uns selber persönlich an Filme erinnern, die bei uns ganz, ganz, ganz stark emotional nacharbeiten, dann sind das eigentlich Filme, die eben kein typisches Happy Ending haben, oder? Wenn ich so ein bisschen persönlich darüber nachdenke. Und ich glaube, das rührt eben daher, dass wir versuchen, irgendwo das Ganze noch zu einem Happy End oder zu einer positiven, in einem, also on a positive note sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz gut tun würde, dieses unangenehme Gefühl ein bisschen mitzutragen vielleicht, ein bisschen wirken zu lassen.
Also so die Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, das hat die halt, die haben das von dir erfahren in dieser Lesung gehört und das hat die dann betroffen gemacht, ne? Und dann fühlen die sich halt in dem Moment damit unwohl. Und weil es schwierig ist, das auszuhalten, versuchen sie wieder das Starke darin zu sehen oder das, was sich gestärkt hat. Aber dein Appell ist letztendlich so, sei bereit, es dann auch mal selbst auszuhalten, so, weil wir müssen das halt ständig aushalten. So verstehe ich das.
Ja. Genau.
Ja. Okay, Ali, wir kommen jetzt, Cut, wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die heißt das schnelle Entweder-Oder. Das schnelle Entweder-Oder.
Lieber sehr stark oder sehr schnell?
Schnell.
Vielleicht als Superkraft.
Schnell.
Sehr schnell?
Mhm.
Ja?
Ja.
Lieber unsichtbar oder lieber schweben?
Schweben.
Oder fliegen?
Schweben, fliegen, ja, gerne. Mhm, mhm.
Und vielleicht, es ist jetzt nicht passend zu deiner Rubrik, aber, und das mache ich sehr gerne als Gedankenspiel, spontan, wenn du eine Superkraft erfinden könntest, die es noch nicht gibt, was wäre das?
Ist eine coole Frage, weil ich habe gestern nach den Ferien meinen SchülerInnen auch diese Frage gestellt, welche Superkraft sie gerne für das Jahr 2026 hätten. Meine Superkraft, ich sage ja immer, dass es wichtig ist, dass wir hin- und zuhören. Meine Superkraft ist, dass ich alles hören kann und gleichzeitig daraus sofort die richtigen Konsequenzen ableiten kann. Oder richtigen Handlungsschritte ableiten kann. Das wäre schön. Ja, schön.
Ja, das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. Ich finde, dass diese Frage sehr viel über das Wesen des Menschen verrät, meiner Meinung nach.
Das heißt, ich habe jetzt...
Bei mir wäre es die Superkraft, fühlen, also Gefühle übertragen zu können. Mhm.
Auch sehr schön, ja.
Also eine Person, ja, aber so, also was Rassismus, dies, das zum Beispiel. Mhm. Und ich würde gerne vielleicht für einen kurzen Moment dieses Gefühl übertragen zu können, wie ist es denn als rassifizierte Person, durch den Alltag zu gehen, die Blicke zu sehen, mhm, an der Kasse vielleicht, dieses Lächeln, das erfriert, das aber vorher noch der Person davor zugeworfen wurde und dann der Person nach dir zugeworfen wird und bei dir, überhaupt, guten Tag. Also wie fühlt sich das an?
Ja, ja.
Also, Gefühle übertragen, das wäre meine Superkraft.
Ja, dann hoffe ich, dass so jeder, der zuhört, auch mal über seine eigenen Superkräfte nachdenkt. Und du hast das ja auch mehrfach jetzt in dieser Folge gesagt, dass Deutsch eben Teil von Mehrsprachigkeit ist. Und fangen wir doch mit der Superkraft mal an, dass wir das verstehen und dass wir das sozusagen ja einfach mitnehmen jetzt. Das wäre auch schon ein Stück weit Superkraft, glaube ich.
Ja.
Ali, ich bedanke mich bei dir.
Jetzt hast du super zugehört mit deiner Superkraft. Sofort die richtige Schlussfolgerung drauf. Ich glaube, du hast schon diese Superkraft.
Ja, ich danke dir. Du, schön. Ich habe mich gefreut, als du zugesagt hast, dass du mit mir Lust hast, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, er trägt wirklich dazu bei, zu dieser Superkraft, dass wir die so ein bisschen verteilen können. Und bedanke mich für deine Arbeit, für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und auch viel Energie für dein Engagement in dem Bereich.
Dankeschön, danke für die Einladung und ich wünsche dir auch alles, alles Gute in deiner Arbeit und deinem Wirken.
Herzlichen Dank, Ali. Over and out.